Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Gewalt und Hass gegen Frauen hat die Journalistin und Autorin Susanne Kaiser in ganz unterschiedlichen Bereichen untersucht, im Islam ebenso wie im Internet. Sie hat sich in vielen Artikeln in Sachbuchform und in mittlerweile 2 Kriminalromanen damit auseinandergesetzt. Der zweite ist jetzt gerade erschienen, Witch Hunt, also Hexenjagd, und Susanne Kaiser in diesem zweiten Fall ihrer Undercover-Agentin Obalski. Da geht es um eine Abgeordnete des Bayerischen Landtags, Denise Jana, die im Netz immer heftiger attackiert wird, und die Polizei und ihre Undercover-Agentin Obalski, die sollen das Netzwerk dahinter aufdecken. Dieser Fall von Denise Jana, hatten Sie dafür ein konkretes Vorbild oder könnte das quasi jede Politikerin sein, weil das so verbreitet ist, was Sie da schildern?
Ja, ich habe verschiedene Vorbilder, und tatsächlich ist es so, dass es einfach so verbreitet ist, dass man jedwede Person nehmen könnte. Also mein Vorbild ist ganz oft Dunja Hayali, wenn ich an eine konkrete Person denken muss. Ich habe aber auch eine Landtagsabgeordnete der Grünen, Julia Post, begleitet bei ihrer Arbeit im Landtag und mir genau angeschaut, womit sie zu tun hat, womit sie zu kämpfen hat oder wogegen sie zu kämpfen hat. Und also das ist sozusagen mein Ansatz für die Romane, ein journalistischer Ansatz, immer wirklich genau zu schauen, wie realistisch ist das, was ich schreibe. Ist natürlich fiktionalisiert, aber ich möchte schon wirklich konkrete, realistische Fälle darstellen, die so eben tausendfach passieren.
Das heißt, Sie waren auch richtig, haben Sie ja gerade schon gesagt, im Politikbetrieb unterwegs und haben sich das alles angeschaut. Was haben Sie denn da erlebt, was Sie vielleicht noch überrascht hat?
Also ich habe jetzt für dieses Buch konkret eben eine Landtagsabgeordnete begleitet, aber ich habe selber ja auch im Bundestag gearbeitet vor 10 Jahren. Und das ist einfach, ich kriege einfach immer wieder mit was Frauen das da zu tun haben. Das fängt mit der eigenen Fraktion an und da irgendwelche blöden Sprüche oder so. Manchmal auch Hass, und geht aber wirklich bis ins ganz, ganz krasse Haten, sexualisierte Gewalt, Vergewaltigungsandrohungen. Also damit haben Politikerinnen, und je lokaler sozusagen oder je berühmter, in beide Richtungen funktioniert das, desto mehr zu tun. Also ich weiß nicht, als beispielsweise Annalena Baerbock Kanzlerin werden wollte, ne? Also wenn eine Frau sozusagen eine vermeintliche Männerdomäne erringen möchte, dann gibt es diese Deepfake-Porns zum Beispiel, ne? Die gab es von Annalena Baerbock. Oder Merkel ist ja genauso auch degradiert worden.
Ja, wir haben jetzt in der Redaktion natürlich auch an den gerade aktuellen Fall von Colleen Fernandes gedacht, aber da war ihr Buch ja längst fertig. Hat Sie das denn überrascht, als dieser Fall publik wurde, wie überrascht alle waren?
Tatsächlich bin ich überrascht darüber, wie überrascht jedes Mal wieder alle sind. Und es gibt ja auch richtig so ein Skript für solche Debatten. Ne? Es geht hoch, der Aufschrei ist riesig, danach wird's leiser, und dann vergessen alle, was passiert ist. Und der Mann, der beschuldigt wurde, also Till Lindemann bei Rammstein zum Beispiel, ne, wär so einer, fällt eigentlich nicht nach unten, sondern nach oben und ist danach viel berühmter als vorher. Und Christian Ulmen ist ja auch, ich meine, den kannte man schon, aber der ist jetzt ja viel berühmter, als er jemals vorher war. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sehr lukrative Verträge irgendwann in der Zukunft, wenn ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, bekommen wird. Johnny Depp, ne, anderes Beispiel, der war nie so ein gefragter Schauspieler wie seit dieser Amber Heard Gerichtsprozesssache.
Das heißt, da stecken ganz bestimmte Strukturen dahinter und zum Teil auch welche, die es ja seit Jahrhunderten gibt, denn Ihr Buch heißt ja Witch Hunt, und Sie zeigen ja auch, dass das eben so eine moderne Hexenjagd oft ist. Es gibt sogar einen Kulturwissenschaftler im Buch, mit dem Ihre Protagonistin Obalski sich das eben über die Historie erklären lässt. Inwiefern würden Sie denn sagen, dass das moderne Hexenjagden sind, was sich da im Netz abspielt?
Ja, wir sehen da viele Parallelen, denn auch bei den älteren Hexenjagden, also klassischen Hexenjagden sozusagen, ging es ja darum, Frauen auf ihren Platz in der Gesellschaft zu verweisen. Ne? Die wollten als Ärztinnen und so weiter arbeiten, haben über reproduktives Wissen verfügt und sich damit über ihre Rolle, die ihnen vom Patriarchat zugewiesen war, einfach hinweggesetzt. Und das sehen wir jetzt auch wieder. Also wer am meisten mit Hass zu kämpfen hat, sind ja eben Frauen, die politische Ambitionen haben, Journalistinnen, also alle, die in der Öffentlichkeit stehen, oder Fußballkommentatorinnen, ja, die denen sozusagen nicht zugestanden wird, dass sie sowas wie Fußball, ne, Männerdomäne, kommentieren dürfen. So,
Und es kommt ja bei Ihnen aber auch sogar eben tatsächliche Werke aus dieser inquisitorischen Zeit der Hexenjagden vor. Also das fand ich unglaublich, dass der Hexenhammer, dieses Hauptwerk der Inquisition, offenbar von Leuten als Anleitung gelesen wird, wie man Frauen fertig macht.
Ja, und das hat sich natürlich auch einfach ins kulturelle Gedächtnis sozusagen fortgesetzt, ne? Und auch im Hexenhammer, was wir heute nicht mehr so wissen, gibt es ganz viele Sexualisierungen und dieses wirklich so eine Art Komplex. Also es geht so oft darum, wie Frauen irgendwelche Penisse kastrieren würden und so weiter. Also so eine ganz große Angst wirklich vor dem Privilegienverlust. So, und das sehen wir ja heute auch.
Aber Sie haben ja jetzt diesmal kein Sachbuch geschrieben, sondern einen Kriminalroman. Und da haben Sie auch eben eine ziemlich spannende Hauptfigur, finde ich. Das ist diese Undercover-Agentin Obalski. Die ist auch so ein bisschen brüchig. Sie will ihren Vornamen nicht nennen. Sie hat eine ziemlich nervige, irgendwie manipulative Mutter. Und sie selbst kann sehr genau beobachten, also so andere Menschen lesen, wie die sich verhalten, was für eine Mimik und Gestik die haben. Wieso wollten Sie das über diese Figur und über diese fiktionale Welt ihr Thema noch mal erzählen?
Also zum einen ist der Kriminalroman für mich ein bisschen wie ein trojanisches Pferd. Das ist das meistgelesene Genre. Und ich möchte natürlich bestimmte Themen an eine möglichst breite Bevölkerung bringen. Zum anderen war es mir auch wichtig, eine Ermittlerin wie Obalski zu installieren, weil ich finde, dass es wenige so charakteristische Typen an Frauenermittlerinnen gibt. Und sie ist eine empathische Ermittlerin und darum ging es mir. Ich finde, was ganz oft, das ist auch ein bisschen ideal natürlich, ne, was ganz oft bei der Polizei, also jetzt in Real Life, fehlt, sind wirklich empathische Menschen, die noch andere Kompetenzen als nur sowas wie Forensik oder diese ganzen harten Sachen quasi haben. Und auch sowas wie Gender Studies zum Beispiel, ne, die Geschichten anders nochmal verstehen und interpretieren können. Und da sehen wir, da haben wir einfach einen Riesenmangel in Deutschland.
Jetzt arbeitet dieser Obalski aber ja undercover. Das ist ja nochmal was ganz Besonderes innerhalb der Polizei. Was fanden Sie denn daran reizvoll oder was ermöglicht Ihnen das als Autorin, wenn die Figur quasi mehrere Identitäten hat?
Ja, dass sie mit diesen Legenden spielen muss und ganz oft auch also in Dilemmata gerät, sich irgendwie empathisch ist, vielleicht sogar mit beiden Seiten und vieles verstehen kann, weil sie eben auch diese Perspektivwechsel ja selbst vollziehen muss. Und das finde ich spannend, wenn sie sich dann zum Beispiel auch selbst in Gefahr bringt, weil Obalski einfach, die ist nicht eine, die jetzt so Befehlsketten einhalten würde in der Polizei, sondern die einfach oft unkonventionelle Mittel einsetzt, Regeln bricht und so weiter. Und dann bringt sie sich aber auch in Gefahr und man merkt, ne, das gerät irgendwie außer Kontrolle. Und das ist einfach ein interessantes Spiel natürlich für einen Kriminalroman.
Und dass sie selbst auch als Ermittlerin dann ins Visier der Täter gerät, das ist ja wahrscheinlich auch ganz typisch. Also Sie haben ja ganz zu Anfang auch gesagt, dass sie selbst auch solche Hassnachrichten bekommen. Also sobald ich mich exponiere oder auch mit dieser Thematik nach vorne wage, kriege ich das auch ab.
Ja, genau. Also sobald Frauen bestimmte Rollen verlassen, ne, die also untergeordnet Männern, müssen sie damit sozusagen rechnen, was traurig ist. Ne? Weil wenn die Hälfte der Menschen nicht an unserer Demokratie partizipieren können, weil sie sich selbst zensieren oder ihre Meinung nicht mehr im Netz sagen wollen, dann macht das natürlich was mit einer Gesellschaft.
Haben Sie denn den Eindruck, dass in der Politik da tatsächlich ein Problembewusstsein dafür vorhanden ist inzwischen?
Zaghaft. Also irgendwie, also es wird öfter mal gesagt, es wird wiederholt, aber dass wirklich was umgesetzt werden würde, dass soziale Medien reguliert würden, dass dieser Hass konsequent verfolgt wird, das sehe ich einfach nicht. Und wir haben ja den European Digital Services Act, der müsste halt umgesetzt werden. So ist es einfach ein Papiertiger. Und also es muss was passieren. Und da reicht auch nicht ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige oder so, sondern das Problem und dieser Hass, der kommt ja nicht von Jugendlichen bis 16, ja, sondern das sind die erwachsenen Menschen, die offensichtlich nicht mit dieser Technologie umgehen können.
Jetzt haben sich ja gerade einige Parteien von X abgemeldet, aber man liest ja auch schon wieder, dass die einzelnen Personen trotzdem weiter unterwegs sind in den Social-Media-Kanälen. Ist das überhaupt eine gute Idee? Also sollte man Social Media quasi reformieren oder ganz abschaffen?
Nein, es ist ein Medium und das ist ein Medium, was ja auch total viel ermöglicht, deshalb auf gar keinen Fall ganz abschaffen, aber es ist ein geschlossenes System mit aus dem Silicon Valley oder aus China programmierten Algorithmen, die bestimmte Ziele verfolgen und das ist Radikalisierung und Geldmaximierung. So, und deshalb muss da reguliert werden. Und das ist auch, es ist einfach keine gute Idee, sich einfach nur abzumelden. Wir haben das bei TikTok gesehen. Ja, sofort konnte die AfD dort die Lehrstellen besetzen, weil einfach niemand zu TikTok gehen wollte. Und es hat so lange gedauert, bis andere PolitikerInnen auch darauf gekommen sind, dass man das irgendwie bespielen muss, weil sonst verliert man halt die Menschen. Und wir wissen, dass Jugendliche zum Beispiel ihre Nachrichten zu fast 100% von TikTok bekommen. Ja, und da sind natürlich Fake News und so weiter dabei.
Susanne Kaiser, Sie klingen so engagiert und sind ja auch engagiert. Sie schreiben ständig über solche Themen. Haben Sie eigentlich schon mal überlegt, selbst in die Politik zu gehen und da wirklich aktiv was verändern zu wollen?
Ja, manchmal denke ich das schon, vor allem wenn ich dann sehe, womit sich so PolitikerInnen, männliche meistens und auch ein bisschen älter beschäftigen und was sie so alles verschlafen, dann reizt es mich natürlich schon. Aber andererseits, wenn ich dann Frauen in der Politik begleite, denke ich mir mal, mein Gott, was für ein Knochenjob. Mhm. Wie exponiert man? Da ist noch viel mehr als ich natürlich. Und das ist ein ganz schönes, hartes Klinkenputzen für Frauen in dem Geschäft.
Ja, also lieber weiterschreiben. Jetzt haben Sie den ersten Fall von Obalski ja erst im letzten Jahr rausgebracht. Jetzt schon wieder ein, wann machen Sie das alles?
Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ich denke immer, ich chille eigentlich viel zu viel und schreibe viel zu wenig. Aber momentan schaffe ich tatsächlich ein Buch pro Jahr neben anderen Projekten und bin damit ganz zufrieden.
Und haben Sie schon Neues in der Mache?
Ja, als nächstes wird es ein Essay-Sachbuch sein über rechten Feminismus. Wahrscheinlich bei Suhrkamp.
Na, ich bin gespannt drauf, Susanne Kaiser. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach München.
Dankeschön.
Und der Kriminalroman von Susanne Kaiser ist unter dem Titel Witch Hunt erschienen bei Rowohlt Wunderlich. Das Buch hat 400 Seiten und kostet 24 Euro.